Hallo und herzlich willkommen zu Anarchie und Cello. Ich freue mich sehr, heute mit Claude Köckel hier sitzen zu dürfen und sprechen zu dürfen. Hallo Claude.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Ja, ich habe dich und deinen Beitrag bei einer Buchpräsentation entdeckt in der Anarchistischen Bibliothek in Wien, weil vor kurzem ist ein Buch rausgekommen im Unrast Verlag, Anarchistische Gesellschaftsentwürfe zwischen partizipatorischer Wirtschaft, herrschaftsfreier Vergesellschaftung und kollektiver Entscheidungsfindung. Bisschen langer Titel, aber ich meine, man will halt alles sagen, was man sagen muss. Und du hast einen Beitrag geschrieben über Planung. Dein Titel heißt Warum planen oder warum nicht planen? Proceedings. Und deswegen habe ich dich dann sofort eingeladen in den Podcast, um darüber zu sprechen. Vielleicht kurz zu deiner Person. Du bist Mathematiker und Physiker und du beschäftigst dich vor allem mit den Themen Energieökonomie, Energieprognosen und Strommarkt und hast ein besonderes Interesse daran, diese Themen auch so darzustellen, dass sie auch so ein bisschen bearbeiten, okay, hinsichtlich Verteilungsgerechtigkeit und Versorgungssicherheit, also so die gesellschaftliche Relevanz dieser Themen hervorzuheben und wie man vielleicht Dinge auch ein bisschen anders machen könnte, als sie derzeit passieren. Und du bist Wissenschaftler natürlich und arbeitest derzeit für die Austrian Power Grid an der täglichen Prognose erneuerbarer Energieproduktion. Kannst du vielleicht so ein bisschen zum Einstieg erzählen, wie du so zu den Themen, also wie so Planung, welche Rolle das spielt so in deinem Arbeitsalltag, wie du zu diesen Themen gekommen bist und was vielleicht auch als nächster Schritt so deine Verbindung zum Anarchismus ist oder zu sozialistischen Traditionen?
Also in meinem Arbeitsalltag ist Planung insoweit sehr, sehr relevant, weil ich, wie du bereits gesagt hast, bei der Austrian Power Grid arbeite. Das ist ein, sage ich mal, Unternehmen, das mehr oder weniger das gesamte Stromsystem von Österreich managt und koordiniert und dafür sorgt, dass der Stromfluss funktioniert. Und dazu ist es sehr entscheidend, dass im Wesentlichen genauso viel Strom produziert wird, wie verbraucht wird. Mhm. Und in den letzten Jahren durch die glücklicherweise relativ erfolgreiche Energiewende hat sich das sehr stark gewandelt. Es ist nämlich so, dass eben mittlerweile Stromerzeugung nicht hundertprozentig planbar ist, weil zunehmend Strom dann fließt, wenn Sonne scheint oder wenn Wind weht oder wenn Wasser fließt. Und wie ich bereits gesagt habe, damit das Stromsystem funktioniert, ist aber wichtig zu wissen, dass wir genau so und so viel Strom zur Verfügung haben, wie wir verbrauchen. Hat man zu viel, erhitzen sich die Leitungen und die brennen im schlimmsten Fall durch. Das will man nicht. Hat man zu wenig, dann fällt der Strom aus. Das will man auch nicht. Und daher ist das eigentlich eine inhärente Planungsaufgabe, weil wir uns jeden Tag Gedanken machen müssen, wie viel glauben wir denn eigentlich, dass die Menschen in diesem Land an Strom benötigen werden? Sie sagen es uns ja nicht vorher, weil wenn jetzt du morgen deinen Lichtschalter betätigst, dann sagst du mir das nicht im Vorhinein, deshalb muss ich das schätzen und einplanen. Und ganz analog auch müssen sozusagen die meteorologischen Bedingungen, die den Strom auch erzeugen, mit einkalkuliert werden. Und das ist eben unter anderem mein Job, zusammen mit meinem ganzen Team. Also das ist eine sehr, wie soll ich sagen, eine große Maschinerie, wo man sich sehr viel und sehr genaue Gedanken macht, wie denn jetzt genau morgen der der Haushalt des Stroms aussehen wird. Und das Interessante ist auch, dass sozusagen die Aufgabe der Austrian Power Grid, das ist, würde ich sagen, eine Art halbstaatliches Unternehmen, kann man auch lange darüber diskutieren, wie das zu verstehen ist, vielleicht nicht ganz unvergleichbar wie die ÖBB, die schon eine gewisse Nähe zum Staat hat, aber eigentlich eine unabhängige Organisation ist. Und es ist nicht unbedingt die Hauptaufgabe des Unternehmens, einen Profit zu erwirtschaften, auch, es soll profitabel sein, es soll nicht defizitär sein, aber die Hauptaufgabe ist zu garantieren, dass jeder Mensch den Strom bekommt, den er möchte und so etwas wie Stromausfälle zu vermeiden. Und das Ganze natürlich noch möglichst günstig, damit es auf der Stromrechnung nicht zu viel wird. Und daher ist es auch passend zu vielen angesprochenen Themen in diesem Band, da eigentlich die Aufgabe dieses Unternehmens letztendlich irgendwo schon auch eine Gemeinwohlorientierung hat. Auch wenn man jetzt mit Sicherheit nicht sagen kann, dass dieses Unternehmen ein anarchistisches Unternehmen oder so etwas in dieser Art wäre. Das wäre sehr weit hergeholt. aber es ist vielleicht auch ein guter Aufhänger. Also ich muss ehrlich sagen, meine Arbeit fließt vielleicht motivierend in meinen Beitrag zum Band ein, aber auch nur am Rande. Es ist aber etwas, was ich auch in dem Beitrag thematisieren möchte, dass jetzt, sage ich mal, schon im Hier und Jetzt zum Beispiel immer wieder gewisse Organisationen oder Strukturen bestehen, die gemeinwohlorientiert sind, die man vielleicht gar nicht so am Schirm hat. Und da ist auch dieses ganz banale Beispiel des Stromnetz, das schon auch gemeinwohlorientiert koordiniert wird, zu einem gewissen Grad, ein Beispiel dafür.
Ja, da können wir auf jeden Fall später nochmal zu sprechen darüber, weil du ja auch Beispiele nennst in deinem Beitrag und darunter fällt auch das Stromnetz, zumindest wie es bis vor ein paar Jahrzehnten funktioniert hat in Österreich. Und was ist so deine Verbindung zu Sozialismus oder zu Anarchismus? Bist du Anarchist?
Ah, das ist eine sehr schwierige Frage, weil das auch tatsächlich immer ein bisschen offen ist. Was bedeutet es schon im Detail, Anarchist zu sein? Also im weitesten Sinn bin ich auf jeden Fall dem Anarchismus oder dem Sozialismus oder irgendwie der Idee einer befreiten Gesellschaft verbunden. Tatsächlich ist das in meinen Augen noch nicht konkret ausformuliert, was all diese Dinge bedeuten. Sehr viele dieser Begriffe sind irgendwie 1900 herum geprägt worden und haben vielleicht heute auch gar nicht mehr so eine klare Bedeutung, wie sie das zu diesem Zeitpunkt hatten. Tatsächlich, also mein persönlicher Bezug zum Anarchismus ist, würde ich sagen, eher persönlich geprägt gewesen. Ich habe begonnen, mich politisch zu interessieren durch die erste schwarz-blaue Regierungsbeteiligung in Österreich um 2000. Das war, denke ich, für viele Leute so etwas wie eine Art gesamtgesellschaftlicher Schock. Und auch irgendwo natürlich eine schwierige Situation, weil das tatsächlich ja so war, dass irgendwie gewissermaßen eine demokratisch gewählte Regierung Dinge begonnen hat zu tun, die für mich persönlich moralisch überhaupt nicht akzeptabel waren. Also da ging es um Dinge wie die Verschärfung des Fremdenrechts, Verschärfungen bei Pensionen und dem Sozialstaat und um 2000 auch noch nicht absehbar, dass es nicht noch viel schlimmer gekommen ist, als es gekommen ist. Also tatsächlich, als ich sozusagen in dieser Situation war, erschien mir das auch irgendwie deutlich bedrohlicher, als es schlussendlich ausgegangen ist. Und daher muss ich sagen, war natürlich das eine schwierige Frage, wie verhalte ich mich gegenüber einem demokratischen Prozess, der irgendwie mir zu dem Zeitpunkt fehlgeleitet erschienen ist. Und damals erschien mir die anarchistische Strömung irgendwie sehr nahe, die halt sozusagen das Resultat der demokratischen Wahlen als nicht so relevant ansieht, wie, sagen wir mal, eine prinzipielle, solidarische und befreite Lebensweise. Daher vielleicht mein persönlicher Bezug dazu. Über die Jahre, muss ich sagen, bin ich sehr undogmatisch und pragmatisch in meinen Ansichten geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich konkret als Anarchist oder als Kommunist oder irgendetwas dergleichen bezeichnen würde. An vielen dieser Theorien finde ich Versatzstücke interessant und es ist auch ein bisschen ein Plädoyer meines Artikels, vielleicht sich wieder auf die Frühzeit all dieser Ideen zu besinnen, wo das alles noch weniger Bedeutung hatte. Also ich spreche auch über den Begriff des wissenschaftlichen Sozialismus, der ja eigentlich überhaupt nicht aus der anarchistischen Theorie rauskommt, sondern sehr stark von Kommunisten geprägt wurde. Ich weiß aber nicht, warum es nicht zum Beispiel auch Anarchisten gibt, die versuchen, mit wissenschaftlichen Methoden ihre Gesellschaftsentwürfe zu entwickeln oder auch eben andere befreite Gesellschaftsentwürfe, die das machen. Ich finde, da gibt es einen Mangel dafür und ich möchte eigentlich eine Debatte wieder anregen, wie könnten denn Gesellschaften, die für uns erstrebenswert sind, aussehen und was sind die praktischen Schwierigkeiten, die wir dafür überwinden müssen und auch tatsächlich zu einer Debatte kommen, wo vielleicht wieder vielleicht weniger politisch, sondern stärker auch wissenschaftlich gearbeitet wird, wo man wirklich mal einzelne Probleme versucht zu benennen und zu lösen.
Ja, ich glaube, ich würde da jetzt gar nicht so dir zustimmen, dass das nicht passiert, dass Anarchistinnen keine wissenschaftlichen Methoden verwenden, um Modelle herzustellen oder Wissen zu schaffen oder so. Aber das würde jetzt in eine andere Richtung gehen. Ich möchte lieber über Planung sprechen, weil das ja auch der Gegenstand deines Textes ist und Planung immer auch ein sehr wichtiger Teil war von revolutionären Ideen oder Theorien. Und das eigentlich auch ein Thema ist, das auch in den letzten Jahren, vielleicht bestimmt auch länger, aber halt in meiner Wahrnehmung auch immer mehr wieder in den Vordergrund gerät, also nachdem auch sozialistische Planung insbesondere eher als negativ bewertet wurde nach dem Ende der Sowjetunion und natürlich auch der Zentralismus der Sowjetunion auch hinsichtlich der zentralistischen Planung eher negativ bewertet wurde, rückt es jetzt eigentlich immer mehr auch wieder in so gesellschaftliche, also in die Erarbeitung von gesellschaftlichen und auch vor allem natürlich wirtschaftlichen Modellen. Und du hast jetzt schon ein bisschen darüber geredet, aber was würdest du sagen, warum ist es so wichtig, wieder über Planung zu sprechen? Und vielleicht auch so ein bisschen deine Gedanken hinsichtlich zentraler und dezentraler Planung. So, also wie kann man das so einordnen?
Also der Planungsbegriff ist einer, der mir insoweit sehr am Herzen liegt, weil eben als jemand, der durchaus Sympathien für zum Beispiel die antiautoritäre Kritik des Anarchismus hegt, mein Eindruck war, dass das vielleicht zum Beispiel in den anarchistischen Theorien ein eher unausgearbeiteterer Teil der Gesellschaftsentwürfe ist, während eben, wie du sagst, zum Beispiel das oft bei sozialistischen Modellen deutlich klarer ausformuliert ist. Ich bin aber der Meinung, dass, also angenommen, wir wollen jetzt mit jemandem sprechen, der vielleicht nicht glaubt, dass so etwas umsetzbar wäre, dann muss man zum Beispiel auch erklären können, wie kann eine Wirtschaft funktionieren, die, sagen wir, nicht auf Geld und Profit basiert.
Ja, auf jeden Fall.
Und es ist auch irgendwie klar, dass wenn sozusagen Geld und Profit als mehr oder weniger die Organisations- und Triebsfeder einer Wirtschaft wegfällt, dann muss irgendetwas anderes an diese Stelle treten und wir müssen uns ja auch Gedanken machen, wie funktioniert denn dann eine Wirtschaft? Das sind die klassischen Fragen. Ja. Wer macht dann was? Wer produziert was? Wie viel davon? Wo wird das gebraucht? Also die gesamte Logistik halt muss ja trotzdem irgendwie gemacht werden. Und da denke ich, dass eben so etwas wie eine gesellschaftliche Planung in irgendeiner Form notwendig sein wird. Und ich denke, dass wir ganz zentral beantworten werden müssen, wie diese gesellschaftliche Planung funktioniert, wie sie effizient funktioniert und wie du auch, finde ich, völlig richtig sagst, auch wie zum Beispiel zentralisiert sie sein darf oder wie dezentral und wie wir vielleicht auch potenzielle, ich sage einmal, Gefahren einer Planung mit berücksichtigen. Also da gibt es die klassischen natürlich Dinge, die in der Vergangenheit gescheitert sind, wie zum Beispiel, dass natürlich Planung oder Planungsprozesse auch den Planern gewisse Macht einräumen. Man muss natürlich sich Gedanken machen, wie kann man das beschränken. Aber auch ganz andere Dinge, denn letztendlich, also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, was würde denn eine Planung bedeuten? In einer idealen Gesellschaft stellen wir uns vor, wir alle würden wirklich bereit sein, für einander zu arbeiten und wollen nur das Beste füreinander. Wie könnte das denn so aussehen? Ich stelle mir da oft so vor, dass man vielleicht am Abend zu seinem Computer geht und ist ans Internet angeschlossen und dann gibt man dort ein, was braucht man denn am nächsten Tag oder im nächsten Monat oder so und so weiter für Dinge. Mhm. Und unter der Prämisse jetzt, dass auch alle bereit sind, diese Bedürfnisse zu erfüllen, dann würde das vielleicht in ein großes Computersystem fließen, wo all diese Wünsche sozusagen gesammelt werden und dann vielleicht entsprechend irgendeiner, sage ich mal, Prioritätenliste von den Leuten, die das herstellen können, abgearbeitet werden. Aber da stellen sich dann natürlich auch so Fragen wie zum Beispiel Privatsphäre-Fragen. Wenn ich zum Beispiel jeden Tag genau angeben muss, was ich so konsumiere, vielleicht ist mir das gar nicht recht, wenn das jeder weiß. Und solche Dinge müssen natürlich auch berücksichtigt werden. Also nur als ein Beispiel, wie bei einer Planung natürlich auch, ich sage mal, es ist sehr schwierig, finde ich, zu bewerten, ob da nicht auch Gefahren sozusagen durch eine Planung entstehen. Aber es erscheint mir als eine absolut unerlässliche Sache, dass eine befreite Gesellschaft in irgendeiner Form ein Modell vorlegt, wie planen wir die wirtschaftlichen Prozesse. Und das ist etwas, das ich gerne genauer ausgearbeitet sehen würde und versuche auch ein bisschen zu machen. Mhm.
Entschuldigung, ich war gerade irritiert von diesem Hintergrundgeräusch. Ja, hast du das auch gehört? Ja. Okay, Moment. Ja, ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, also einerseits haben wir das Problem, dass jetzt irgendjemand im Hintergrund bohrt. Also wundert euch nicht, wenn da jetzt irgendwie komische Geräusche im Hintergrund zu hören sind. Und das Zweite ist natürlich, dass das auf eine Art viel verlangt es von Menschen, immer schon einen Tag vorher zu wissen, was am nächsten Tag gebraucht wird oder so. Also ich glaube, dass, also es gibt ja solche und solche Menschen, aber diese Art von Spontaneität, die wir jetzt in der Gesellschaft haben, einfach irgendwie rausgehen und sich irgendwas besorgen zu können. Ich meine, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was eben überhaupt vorhanden ist. Aber wir halt gerade in einer Überflussgesellschaft leben. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass das, und für mich zum Beispiel auf einer ganz persönlichen Ebene auch, eher voll, gar nicht mal abschreckend, ich glaube das auch, aber auch überfordernd sein könnte, immer so genau zu wissen, okay, was brauche ich diese Woche, was brauche ich nächsten Monat? Und dann passieren ja auch Dinge unvorhergesehen. Also genau, deswegen ist das sicherlich interessant, also ganz wichtige Themen, die man halt irgendwie mitdenken muss, wenn man sich Modelle ausdenkt und so. Aber das ist ja dann eher so die individuelle Seite. Und dann gibt es ja noch quasi die, sage ich jetzt mal, betriebliche Seite. Und da gibt es ja, und das schreibst du auch, Beispiele, die wir heute ja auch schon kennen oder haben im kapitalistischen System. Also es wird ja dann auch ganz oft so getan, als wäre Planung sowas Sozialistisches, Kommunistisches und im Kapitalismus macht man das nicht, weil maximale Freiheit oder was auch immer das bedeuten soll, aber das stimmt natürlich nicht. Also jeder Betrieb plant, muss er auch, weil sonst funktioniert das nicht mit der Produktion. Und da werden dann ja auch gern so Beispiele genannt wie aus den USA, so Amazon, Walmart, also weil das riesige Betriebe sind, aber auch Pentagon, also auch Regierungsinstitutionen, die planen. Und da wollte ich dich fragen, okay, was wäre jetzt der Unterschied zwischen kapitalistischer Planung und sozialistischer Planung?
Mhm. Danke für den Einwand. Ich springe da auch gleich drauf an. Das ist nämlich auch ein super Beispiel, was du gesagt hast. Zum Beispiel mit dem, dass du sagst, dir ist vielleicht in deinem Konsum auch eine gewisse Spontanität notwendig. Ich kann das gut nachvollziehen. Mir geht es genauso. Manchmal ist es doch sehr angenehm, in den Supermarkt gehen zu können und mir zu schnappen, was ich brauche, ohne es vorher ankündigen zu müssen. Und ich habe da auch volles Verständnis dafür. Letztendlich ist das auch ein, denke ich, sinnvoller Wunsch, den man ernst nehmen muss. Und ich würde mal sagen, das ist eine gesellschaftlich-politische Entscheidung, die ich persönlich jetzt auch gar nicht vorwegnehmen muss. Das ist etwas, das muss eine Gesellschaft für sich entscheiden, wie viel Planung verlangt man dem Individuum ab. Man könnte zum Beispiel sagen, jeder muss vorher ankündigen, was er haben möchte. Mhm. Hat natürlich auch durchaus Nachteile, dann wird es halt leicht zu planen sein. Mhm. Oder man kann halt sagen, man möchte vielleicht diese Spontaneität zulassen. Man möchte vielleicht, dass es so etwas wie einen, ich sage jetzt mal, einen anarchistischen Supermarkt gibt. Mhm. Und dann wird sich der Planungsprozess des Supermarktes an sich nicht sehr unterscheiden, denn letztendlich, wie du, finde ich, völlig richtig sagst, die kapitalistischen Supermärkte werden ja sowieso schon geplant. Mhm. Und denen sagt auch jetzt niemand im Vorhinein, wer was morgen eingekauft wird, die können das auch planen. Was die halt natürlich haben, ist Statistik und Erfahrungswerte. Und es ist dann doch recht überraschend, selbst wenn man im Vorhinein nicht sagt, was man so braucht, wie regelmäßig bei vielen Gütern das Konsumverhalten der Leute ist. Also die meisten kapitalistischen Supermärkte wissen eigentlich ziemlich genau, was sie so am nächsten Tag einschlichten müssen, damit sie halbwegs damit zurechtkommen. Die haben natürlich, und das ist das andere, die sozusagen die Schattenseite der Spontanität ist, wenn man eine ausreichende Lagerhaltung hat, dass natürlich immer alles verfügbar ist, dann wird es auch so etwas wie Verderblichkeit geben. Das bedeutet bis zu einem gewissen Grad eine Ineffizienz, eine gewisse Verschwendung, vielleicht auch in gewisser Maßen ein größerer ökologischer Fußabdruck, aber dafür muss ich nicht im Vorhinein planen, was ja auch legitim ist. Und sozusagen, wie viel Vorratshaltung man jetzt nun machen möchte, wie viel man von den Menschen verlangt, im Vorhinein zu bestellen, das sind alles politische Entscheidungen, die irgendwie innerhalb einer Gesellschaft oder einer Stadt oder wie auch immer da jetzt die Organisationseinheit ist, getroffen werden müssen. Planen muss man es aber in jedem Fall, ob mit oder ohne Vorankündigung. Auch vielleicht meine Arbeit gibt es ein gutes Beispiel. Letztendlich, niemand sagt uns oder sagt dem Stromnetz, wie viel Strom man verbrauchen wird. Aber man weiß ganz genau, das ist wirklich sehr überraschend, das kann ich eben nur empfehlen, mal sich anzuschauen, wie sozusagen die Kurve des Stromverbrauchs ist, und die ist total regelmäßig. Das glaubt man nicht, sondern das hat einfach mit Statistik zu tun. Sie folgt sehr stark dem Tagesverlauf der Menschen und ist ganz einfach vorherzusagen. Es ist viel schwieriger vorherzusagen, was jetzt zum Beispiel Windstromproduktion oder PV-Produktion ist, als was die Leute wirklich an Strom wollen. Also tatsächlich das mit sozusagen dem Vorankündigen, was ich jetzt so möchte. Ich habe das ein bisschen bildhaft mit meinem Computer dargestellt, aber vielleicht ist das auch gar nicht immer notwendig. Aber nichtsdestotrotz, also der Bedarf muss irgendwie geplant werden. Ob man es sozusagen im Vorhinein abschätzt und dann halt sozusagen vielleicht ein bisschen zu viel einkauft oder produziert, oder ob man die Bedürfnisse im Vorhinein kommuniziert bekommt, ist da, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Und ja, nochmal, ich glaube, der zweite Punkt deiner Frage, wenn ich mich richtig erinnere, das war, was ist der Unterschied zwischen einer, sag ich mal, sozialistischen Planung und einer kapitalistischen Planung? Da ist natürlich sozusagen, wie Entscheidungen getroffen werden oder wie ein Bedarf erhoben wird. Es ist relativ klar, wie die kapitalistische Planung aussieht. Da wird alles über sozusagen mal den einheitlichen Quantifikator des Geldes gerechnet, und das, was sozusagen langfristig Geld bringt, das wird gemacht. Das muss irgendwie finanziell tragfähig sein. Ich denke, das wäre wahrscheinlich in einem Sozialismus, müsste man da andere Maßeinheiten finden, wo man sagt, was wir jetzt als erstes tun werden, das wird vielleicht nicht das sein, wenn wir kein Geld zum Beispiel in der Gesellschaft haben, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie tun wir zum Beispiel Prioritäten setzen. Das könnte zum Beispiel Prioritätenlisten sein, die aus Entscheidungsprozessen rauskommen. Es können aber auch ganz einfache Grundprinzipien sein, wie dass man vielleicht sagt, gewisse Dinge, weiß ich nicht, Grundbedürfnisse haben immer Priorität. Als erstes muss, weiß ich nicht, die Nahrungsmittelproduktion gedeckt sein, vielleicht die Stromproduktion, und andere Bedürfnisse vielleicht werden dem immer nachgereiht, weiß ich nicht, wie modische Kleidung oder so etwas, was ja auch kein schlechtes Bedürfnis ist, aber ist vielleicht nicht so notwendig. Aber eben wie genau sozusagen die Alternative in der Planung dann zum Geld aussieht, das ist extrem interessant für mich und wichtig. Und vor allem, also es ist offen für mich zunächst einmal, weil ich glaube, es ist nicht klar, wie da diese Planungseinheit ausschauen könnte. Es ist für mich aber klar, dass es in irgendeiner Form eine quantifizierbare Größe sein muss oder mehrere quantifizierbare Größen. Es muss ja, also das könnte zum Beispiel eine, wie viel Arbeitszeit wird verbraucht für all diese Bedürfnisse und wie viel haben wir zur Verfügung, wie viel CO2 wird produziert für all diese Bedürfnisse und wie viel ist unser Fußabdruck uns wert. Also da gibt es viele Dinge, die in so eine Rechnung einfließen können, aber ich denke, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir in großen Gesellschaften denken, die jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Millionen Leute haben oder mehr, wie so in einer größeren Stadt oder auch nur 100.000, dann glaube ich, müssen wir uns auch Gedanken machen, wie man sozusagen quantitativ Planungsprozesse errechnen kann.
Ja, also es gibt ja eben, ja, es gibt ja die verschiedensten Modelle irgendwie, die da sich anschauen, wie Produkte und Arbeitszeit organisiert werden kann, ich weiß nicht, mit Credits oder mit anderen Dingen irgendwie, und das ist so hochkomplex und die Frage ist halt dann so, also wie weit reicht dann die Planung und wo gibt es dann halt noch so individuelle Freiheiten auch, also um zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nichts, kein geplantes Gut, aber ich möchte das trotzdem, dass es das gibt und deswegen produziere ich das oder so und inwiefern ist das möglich und so, also man kann da schon, also da werden ja dann auch echte Modelle entworfen und so, wie das funktionieren kann. Ich hatte in deinem Text auch eher eben den Eindruck, dass es da jetzt erstmal auch vor allem um so Grundbedürfnisse geht und Güter für Grundbedarfe, wie gesagt. Und da hattest du ganz am Anfang dann auch erwähnt die Arbeit von Elinor Ostrom. Mhm. Und da wollte ich nochmal nachfragen, weil du so kurz in einem Absatz erwähnst, eben die Tragödie der Allmende und dass ihre Forschung die so ein bisschen widerlegt oder widerlegt an sich. Und da wollte ich nochmal fragen, was ist jetzt die Tragödie der Allmende und was hat sie herausgefunden, wie Dorfgemeinschaften eigentlich sehr gut Grundbedürfnisse organisiert haben?
Also die Tragödie der Allmende ist, glaube ich, ein schon relativ alter Begriff. Ich muss jetzt zugeben, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wer ihn ursprünglich geprägt hat. Es war jedenfalls nicht Elinor Ostrom, sondern es war, ich glaube, irgendein englischer Wirtschaftswissenschaftler. Es ist mir leider entfallen. Aber es ist auch nicht wichtig, wer es geprägt hat. Es geht im Endeffekt in der Tragödie der Allmende um so eine Art Gedankenexperiment, das, sage ich mal, eine Art übliches Szenario darstellt. Also meistens das Bild, das da bemüht wird, ist die Allmende, also eine Weide in einem Dorf, die allen gehört. Und diese Allmende oder diese Weide ist sozusagen eine erschöpfliche Ressource, also nichts, was immer nachkommt oder was nur nachkommt, wenn man es nicht übermäßig belastet. Und es ist sozusagen so, dass angenommen, die verschiedenen Dorfbewohner haben private Grundstücke, auf denen sie irgendwelche Tiere oder so etwas weiden lassen können, und sie haben eben diese geteilte Allmende, dass in der Tragödie der Allmende beschrieben wird, dass das Gemeingut, es gibt eine Motivation sozusagen für egoistisch handelnde Leute oder auch rational handelnde Leute in der Sprache der Wirtschaftswissenschaften, dass es einen Anreiz gibt, sozusagen die vergemeinschaftete Fläche zuerst möglichst auszureizen, damit niemand anderer vor einem selbst diese Ressource konsumieren kann und dann erst die eigenen sozusagen privaten Grundstücke abarbeitet, weil die gehören einem ja sowieso schon. Und aus diesem sozusagen Gedankenexperiment hat man dann eben geschlossen, dass ein großes Problem von Gemeingütern ist, dass sie zur Übernutzung neigen, dass sie nicht gut wirtschaften, dass sie zu schnell verbraucht werden, dass sie nicht nachhaltig bewirtschaftet werden. Das ist die Tragödie der Allmende und letztendlich kann man sagen, ein sehr pessimistischer Gesellschaftsentwurf, der da rauskommt. Das ist so, könnte man sagen, vielleicht einer der Archetypen, warum es, wenn man an die Tragödie der Allmende glaubt, dann glaubt man wahrscheinlich auch nicht an den Sozialismus oder den Kommunismus oder den Anarchismus. Und da ist jetzt Elinor Ostrom, finde ich persönlich, ein ausgezeichnetes Beispiel, wie man die Debatte weiterbringen kann. Es ist so, die Tragödie der Allmende galt mehr oder weniger als wie bewiesen oder wie ein Fakt in den Wirtschaftswissenschaften, aber es war ein theoretisches Modell. Und es hat eigentlich niemand angezweifelt, weil es ist ja irgendwie eingängig sozusagen, dass diese Motivation, wenn man jetzt nicht wenn man jetzt sozusagen ein egoistisch handelnder Mensch ist, da ist als erstes die Gemeingüter quasi mal aufzubrauchen, bevor man die eigenen nimmt.
Ja, aber da musst du ja erstmal dazu kommen. Das müssen ja Leute zulassen, dass ein egoistisches Individuum das macht. Also da sind ja Gemeingüter, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie von mehreren Leuten bewirtschaftet werden.
Genau. Und tatsächlich, das ist auch ein bisschen dann der Beitrag von Elinor Ostrom gewesen, zu sagen, diese zu dem Zeitpunkt in den, ich glaube, 90er Jahren, wo sie das geschrieben hat, sehr akzeptierte dieses Modell, ist in der Realität eigentlich überhaupt kein Problem. Sie hat nämlich, also ähnlich wie du eigentlich, einen Einwand gebracht und gesagt, hey, es gibt ganz viele Dorfgemeinschaften, die haben über Jahrhunderte hinweg Almenden bewirtschaftet und es war eigentlich nicht so, dass die sofort abgegrast waren, sondern die haben sogar sehr lange Traditionen gehabt. Also irgendwas muss jetzt an diesem sozusagen Gedankenexperiment falsch sein. Und was ich persönlich an Elinor Ostroms Arbeit gut finde, ist natürlich die positive Aussage, das ist das Erste, aber noch viel mehr, dass sie eigentlich empirisch gearbeitet hat.
Ja,
also
ja,
sie hat nicht nur gesagt, ich glaube, dass es so ist, ich glaube, der Mensch ist gut und kann das besser machen, sondern sie hat ein echtes Beispiel gebracht, nämlich, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau was, aber ich glaube, sie hat konkrete Dorfgemeinschaften analysiert und auch mit den Leuten dort geredet und gesagt, schauen Sie, da gibt es diese ganz vielen Dorfgemeinschaften und dort funktioniert es seit 100 Jahren.
Ja.
Also so kann man auch quasi den, sage ich mal, vielleicht zunächst berechtigten Einwand, hey, Menschen können ja eigentlich gar nicht mit Gemeingütern umgehen, weil die dann sozusagen die zugrunde wirtschaften, widerlegt. Und ich meine, das finde ich persönlich ist sehr wichtig in der politischen Debatte, dass man auch zum Beispiel Sichtweisen, die man nicht sympathisch findet, mal ernst nimmt. Also vielleicht finde ich sie jetzt nicht sympathisch, wenn jemand sagt, er glaubt an die Tragödie der Almende. Aber wenn wir nur auf einer Ebene sind, wo ich sage, naja, ich glaube dran und du glaubst nicht dran oder umgekehrt, da wird niemand überzeugt werden.
Ja.
Aber wenn ich jetzt mal sage, okay, du glaubst vielleicht an die Tragödie der Almende, dann lass uns mal schauen, ob das wirklich so ist und dann finde ich ein Beispiel, das zeigt, dass es eigentlich nicht immer so sein muss. Dann habe ich vielleicht auch jemanden wirklich überzeugt, dass die Menschheit gar nicht so zum Scheitern verurteilt ist, wenn sie gemeinschaftlich wirtschaftet, wie man zunächst gedacht hat.
Da bist du halt voll der Mathematiker und Physiker, gell? Du möchtest halt Belege sehen, Beweise.
Ja, wahrscheinlich.
Und halt mit der Physik auch quasi, dass das real ist, was man da beschreibt und so. Und nicht nur. Ja, ich finde es halt auch so lustig, also halt, oder es ist halt so wahr, was du sagst, weil eben dann auch im Gegensatz zur Wirtschaftswissenschaft, die sich ja selber gerne als naturwissenschaftlich darstellt und so, aber dann halt eigentlich mehr in der Richtung Philosophie und Geisteswissenschaft anzusiedeln ist. Also ich meine, auch in der Philosophie gibt es natürlich Versuch, also Beweisführung, logische Beweisführung und so weiter. Aber ich meine, die Volkswirtschaftslehre ist eine Lehre der Modelle und das sind Dinge, die sich Leute ausgedacht haben und die man kann sich auch andere Dinge ausdenken und man könnte die hegemonial durchsetzen und das zum Narrativ machen, aber das ist halt nicht das Interesse. Also es spielt dann halt sehr gut rein zu sagen, ja, die Tragödie der Almende, das ist so, wie Menschen funktionieren, weil man halt ein gewisses Menschenbild durchsetzen will und ein gewisses ökonomisches Prinzip. Und ja, und ich finde es halt umso besser dann halt auch, wenn man empirisch natürlich arbeitet und sagt, okay, das war einfach nie, es war eigentlich nicht wirklich so. Also natürlich gibt es immer egoistische Menschen und so, aber wenn ich mir denke, also ich habe ja auch Familie, die früher in der Dorfgemeinschaft Land besessen haben oder Wald oder so. Und dann denke ich mir, wenn da einer von denen sagt, ja, ich mache das jetzt so, wie ich will, dann sind da fünf andere Leute, die sagen, jetzt warte mal, wir reden da jetzt drüber. Und also es ist ein bisschen unrealistisch. Aber umso wichtiger finde ich halt, diese Beispiele auch nochmal hervorzuheben. Also dass auch gerade, ich finde halt zum Beispiel gerade auch in der empirischen Sozialforschung gibt es auch Anarchistinnen oder kritische Forscherinnen, die da auch sehr gut Beispiele aus der Vergangenheit oder auch der Gegenwart, wenig aus der Gegenwart, weil halt das immer dominanter wird, das jetzige Wirtschaftssystem, aber aus der Vergangenheit auch bringen und das halt nochmal beschreiben. Also so wie zum Beispiel David Graeber oder so. Ich habe jetzt halt das letzte Buch, wie heißt das nochmal, The Dawn of Everything. Ich habe es noch nicht gelesen, weil es ist zu dick. Aber halt auch die Geschichte nochmal anders zu schreiben und so und zu zeigen, dass Menschen sich auch anders organisieren können oder dass man es auch anders verstehen kann, wie die Geschichte sich entwickelt. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Jetzt kommen wir nochmal ein bisschen mehr in die spekulative, in den spekulativen Bereich, weil dann trotzdem natürlich leben wir jetzt im kapitalistischen Wirtschaftssystem und die Frage der Planung ist natürlich auch eine Frage der Arbeit, also wie wird Arbeit organisiert und wie bringt man Menschen zum Arbeiten. Jetzt gibt es da ja die verschiedensten Theorien, was Menschen motiviert. Ich glaube, wir sind ein bisschen, haben, glaube ich, gegensätzliche Ansichten. Also ich glaube schon, dass Menschen grundsätzlich ein Interesse an Arbeit haben, wenn man Arbeit jetzt fast als etwas in die Welt bringen und jeder, also weil das halt dann auch so mit Selbstwert gekoppelt ist und ich glaube, dass Menschen grundsätzlich einen Beitrag zur Gesellschaft bringen wollen, aber halt auf unterschiedliche Arten und so. Und da gibt es dann halt eben verschiedenste Ansichten, ob das halt wahr ist oder nicht oder was sein kann. Und grundsätzlich ist aber irgendwie klar, man muss Menschen halt auch irgendwie Anreize schaffen, um damit sie arbeiten. Und jetzt ist es halt vor allem das Geld, weil Menschen halt ihr Leben bezahlen müssen auf diesem Planeten. Und du beschreibst da auch, dass es so grundsätzlich so zwei Herangehensweisen gibt an das Thema Arbeit und Motivation, also zwei Modelle. Einmal die Entkoppelung von Arbeit und Konsum und das zweite ist dann eher die stärkere Integration von Arbeit und Konsum. Und da wollte ich dich fragen, ob du das nochmal beschreiben kannst, diese verschiedenen Herangehensweisen.
Ja, also das ist mein Eindruck, wenn ich so die Modelle, die ich so kenne, ich weiß gar nicht, ob das alle sind, aber das sind die, die mir so untergekommen sind, anschaue, die quasi etwas konkretere, Entschuldigung, nicht anarchistisch, generell, sage ich mal, utopische Gesellschaftsentwürfe machen, dann gibt es so ein bisschen zwei Strömungen, würde ich sagen. Also wie du schon angesprochen hast, sozusagen die Entkopplung von Arbeit und Konsum, das würde ich jetzt mal eher so ein bisschen in der anarchistischen Tradition verorten, wo man sagt, jeder nach seinen Bedürfnissen und seinen Möglichkeiten. Und dann gibt es, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen eher in der sozialistischen Tradition stehende Entwürfe, wobei, also in meinem Beispiel, ich nenne da jetzt Participatory Economy, die sich ja eigentlich auch als libertäre Strömung sehen, muss ich jetzt auch dazu sagen. Aber tatsächlich haben die auch einen stärkeren Bezug zu ein bisschen der Arbeitswerttheorie, wo eher geschaut wird, dass Leute sozusagen nur so viel konsumieren, wie sie auch wirklich durch Arbeit der Gesellschaft auch quasi in anderer Form zukommen haben lassen. Die Idee hier ist sozusagen, warum die Leute da sagen, das ist wichtig, dass Leute nicht mehr konsumieren, als sie gearbeitet haben, dass wenn man diese klassische marxische Theorie nimmt, dass sozusagen die Kapitalisten ja den Mehrwert der Arbeit den Arbeitern wegnehmen, dann ist ja mehr oder weniger alles, was du mehr konsumierst, als du gearbeitet hast, irgendwo kapitalistisch sozusagen. Und die Idee ist dann sozusagen, die Kapitalistenklasse dadurch zu vermeiden, dass jeder nur das konsumiert, was er arbeitet. Das ist, glaube ich, so die Grundidee in dieser Strömung, die sagen, schauen wir doch zum Beispiel in der Planung, dass wenn jemand für die Gesellschaft arbeitet, ihm Arbeitsstunden oder ihr Arbeitsstunden gut geschrieben werden und wenn man was konsumiert, wird von diesem Gutschriftkonto was abgezogen. Also, viele Kritiker also sagen dann natürlich, ja, da gibt es dann vielleicht ähnliche Probleme wie mit dem Geld, weil ist dann sozusagen so ein Arbeitsstundenkonto nicht irgendwie auch ein bisschen so wie Geld. Berechtigt auch, durchaus der Einwand, finde ich, durchaus, weil da muss man sich natürlich auch vielleicht auch Gedanken machen, ob es Umlageprinzipien geben muss, also weil vielleicht gibt es auch Leute, die nicht arbeiten können oder vielleicht ist es einem ja auch recht, wenn Leute, die nicht arbeiten wollen, es nicht müssen, aber es stimmt ja trotzdem, die Arbeit muss ja dann getan werden, jemand andere muss dann den Konsum dieser Nicht-Könnenden oder Nicht-Wollenden ja auch trotzdem irgendwie diese Dinge machen. Mhm. Und dann muss man vielleicht irgendein Umlageprinzip finden. Und wie genau das zu machen ist, glaube ich, sehr, sehr offen. Mhm. Also ich denke, dass auch, glaube ich, wenig Einigkeit zwischen den beiden Strömungen besteht. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Seite, die sozusagen für sowas wie Arbeitswertkonten ist, ein bisschen konkreter in ihren Vorschlägen ist. Das ist für mich ein Vorteil, weil klar ist, wie man damit planen würde. Mhm. Bei der anderen Seite, die jetzt vielleicht sagt, jeder arbeitet nur so viel, wie man möchte und jeder konsumiert das, was man will, ist mir persönlich sehr sympathisch. Mhm. Allerdings weiß ich nicht ganz genau, wie da die Planung funktionieren würde. Mhm. Oder so. Und ich weiß auch nicht ganz genau, wie, hauptsächlich ist eigentlich meine Sorge, dass hier oft wenig Wert auf das quantitative Modell ist. Mhm. Wie schauen wir denn dann, dass im Endeffekt die Arbeit auch gemacht wird, die notwendig ist, um all diese Bedürfnisse zu befriedigen? Wahrscheinlich kann man es machen. Also ich bin tatsächlich sehr zuversichtlich, um jetzt nochmal einen Schritt zurück in unsere Diskussion zu gehen. Vielleicht muss man auch nicht mit jedem gegenrechnen, wie viel hat der jetzt gearbeitet, um es zu konsumieren. Vielleicht reicht das, wenn man zum Beispiel so viel weiß wie der Supermarktbesitzer, wenn der halt weiß, in seiner Gegend wird im Schnitt und so das konsumiert. Mhm. Dann kann man, wenn man weiß, dass das gehört angeschafft, das vielleicht auch ohne irgendwie genauer Gegenrechnung machen und dann hat man immer einen super Supermarkt. Aber man muss irgendwo dieses Wissen über die Bedürfnisse der Menschen quantitativ erfassen können. Ja. Das denke ich schon.
Ja, ich habe dann noch selber gar keine genaue Position. Also ich kann ja jetzt nicht ins Streitgespräch gehen, weil ich nicht genau weiß, wie ich das wirklich sehe. Wahrscheinlich wieder am Ende irgendeine Kombination von allen Dingen irgendwie. Was halt den Supermarkt angeht, wir haben ja jetzt quasi in Wien, entsteht ja gerade ein genossenschaftlicher Supermarkt, Miele. Und da finde ich, also insofern gut, dass alle, die halt GenossenschafterInnen sind, kaufen dort ein. Mhm. Und insofern entsteht dann halt auch die Planung. Also natürlich darf jede Person, also nicht natürlich, sondern jede Person darf auch noch eine weitere nennen, die dann nicht mitarbeitet, aber auch einkaufen darf, also zum Beispiel Freundinnen oder Familienmitglieder oder so. Aber es wird halt so hergestellt, dass jede Person 3 Stunden im Monat arbeitet, außer man hat halt, ist alleinerziehend oder hat eine Erkrankung. Es gibt halt natürlich Ausnahmen. Und indem der Supermarkt halt alles anbietet, was es gibt, was man braucht, ist die Idee, dass da halt dann auch alles konsumiert wird, was man so braucht, und so kann man das halt planen. Also, und so kann ich es mir halt auch vorstellen. Also wenn ich mir denke, okay, also und so würde ich es mir halt auch vorstellen wollen, weil es ja auch darum geht, unsere sozialen Beziehungen zu revolutionieren und so und nicht so komplett unabhängig zu sein und beziehungsweise auch nicht so also unabhängig ist ein sehr positiv besetztes Wort, aber ich will sagen, dass halt jetzt nicht, also dass das alles viel mehr auf Kooperation und Zusammenarbeit basiert, als dass eine Person in einer Hierarchie dann bestimmt, was es gibt und dann halt auch, aber auch natürlich, wenn so viel, ich sage jetzt mal, Verantwortung übernommen wird von einer einzelnen Person, dann will die natürlich auch Profite abschöpfen und so. Und das passiert bei Miele nicht, weil die Profite oder die Gewinne gehen ja wieder zurück in den Supermarkt und so. Also es geht ja dann auch darum, wie Geldflüsse verändert werden. Du sprichst ja eigentlich bei dir ganz am Anfang davon, dass du das Geld abschaffen willst oder so. Also du sagst es nicht so, aber die utopische Idee wäre dann letztendlich schon auch, dass die Wirtschaft ohne Geld existiert. Ein anderes Thema, das dann auftaucht, ist, und das ist natürlich voll das wichtige Thema, eben, dass die zentrale Planwirtschaft in der Sowjetunion auch gescheitert ist, weil die technischen Gegebenheiten einfach nicht da waren, um das wirklich zu machen. Also, und das jetzt aber der Fall ist. Also, beziehungsweise du beschreibst eigentlich dann auch sehr konkret, was es alles für technische Fortschritte gibt und algorithmische Entwicklungen, um jetzt besser planen zu können und auch sozialistisch planen zu können. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Und wo sind da die Grenzen? Also was geht und was geht eher nicht? Also wo könnte eine algorithmische Planung auch problematisch werden?
Also ich muss dazu gleich ein paar Sachen sagen. Es ist eines meiner Lieblingsthemen natürlich.
Ja.
Also es ist eben tatsächlich so, also wir alle wissen, dass im Realsozialismus sehr große Probleme in der Planung bestanden haben und viele Dinge passiert sind, die man natürlich so nicht haben möchte.
Ja.
Ich muss auch sagen, das ist keine Idee, die ich als erstes hatte. Und es gibt einige Leute, die das sehr viel detaillierter auch schon geschildert haben. Also es gibt sehr viele Dinge, die heute zum Beispiel zur Verfügung stehen, so wie Computer oder das Internet oder RFID-Chips, die es erleichtern, auch zum Beispiel allein ein Inventar sozusagen zu haben von dem, was gibt es überhaupt alles in einer Gesellschaft. Also es gibt sehr viele so bizarre Geschichten über den Realsozialismus, wo sozusagen Leute vielleicht geschrieben haben, dass sie mehr produziert hätten, als wirklich produziert wurde. Und dann wurden diese Zettel, wo das halt drauf stand, weitergegeben. Und wenn das da alle machen, dann hat man oft Büros, wo vielleicht nur irgendwelche Fantasiezettel zur Planung verwendet werden. Und solche Dinge sollen passiert sein. Ich bin jetzt kein Experte auf dem Realsozialismus, aber ich glaube, dass das schon auch bis zu einem gewissen Grad so war. So etwas würde, glaube ich, heutzutage nicht mehr passieren. Also um wieder zum Beispiel unseres kapitalistischen Supermarktes oder auch Miele zurückzukommen, ich glaube, es ist heute sehr, sehr einfach möglich, ganz genau zu wissen, was in einem Supermarkt drinnen ist. Jedes Produkt in einem Supermarkt kriegt so einen kleinen QR-Code und wenn du bei der Kasse rausgehst, wird der gescannt und dann automatisch in diesem Buchhaltungssystem ist klar, dieser eine Artikel wurde da jetzt rausgenommen. Und normalerweise kann man heute sehr, sehr genau erfassen, was in einem einzelnen Supermarkt drin ist. Ich glaube, das wird niemanden überraschen.
Ja.
Und das ist ja etwas, das war in dieser Einfachkeit, glaube ich, im Realsozialismus schon gar nicht möglich. Da musste man halt immer Inventur machen und da war es viel leichter, den Überblick zu verlieren. Und solche Fortschritte helfen uns natürlich. Und da gibt es viele so, sage ich mal, technische Dinge. Das wurde von Paul Cockshott relativ gut dargestellt. Man muss sozusagen, Paul Cockshott kommt aus einer sehr klassisch-kommunistischen Tradition, ist aber, finde ich, also wenn einen das interessiert, der schreibt da sehr gut darüber, welche Fortschritte quasi technisch gemacht worden sind. Was ich noch ein bisschen stärker als Paul Cockshott mache, ist, dass ich auch darüber spreche, dass es auch sozusagen wirklich in der Art, wie wir planen, Fortschritte gegeben hat. Also ich bin ja vom Hintergrund eben Mathematiker. Und mein Spezialgebiet auf der Uni war Optimierung. Und das mag vielleicht nicht allen etwas sagen, aber wenn sich jemand ein bisschen mit so Mathematik oder Ingenieurwissenschaften auseinandersetzt, kommt man sehr bald auf das Thema der mathematischen Optimierung, die im Wesentlichen eigentlich, kann man sagen, Planung ist. Also da geht es immer darum, dass es irgendein Ziel gibt, das man quantitativ fasst. Und dann gibt es, sage ich mal, knappe Mittel, die man auch quantitativ mit Gleichungen beschreiben kann. Und dann kann man sich ausrechnen, wie man diese knappen Mittel optimal einsetzt, um sozusagen dieses Ziel zu erreichen. Und das ist sehr, sehr weit fortgeschritten. Also heutzutage, das wird auch wirklich in der Wirtschaft viel eingesetzt, also wie du schon gesagt hast, bei Walmart, jeder größere Konzern verwendet ganz viel von dieser mathematischen Optimierung, um die internen Prozesse effizient zu gestalten. Meistens ist da das Ziel, sowas wie minimale Kosten für den Konzern intern zu haben, damit dann halt bei irgendwie dem Umsatz, den sie haben, maximaler Profit übrig bleibt. Ich muss aber wirklich dazu sagen, dass sozusagen jetzt diese mathematische Technik ist eigentlich sehr, wie soll ich sagen, ideologiebefreit. Sobald man etwas in Zahlen fassen kann, kann man da ein Optimum ausrechnen. Und was jetzt sozusagen dieses Ziel, das heißt tatsächlich auch Zielfunktion meistens vorgibt, das wird halt dann ausgerechnet. Und das ist auch, glaube ich, das kann man wirklich sehr genau machen heutzutage, auch mit vielen und komplizierten Systemen. Gibt es viele Anwendungsfälle schon. Das Interessante bei der algorithmischen Planung wird, glaube ich, hauptsächlich sein, wie man sozusagen die quantifizierbaren Ziele dem Algorithmus vorgibt. Mhm. Und ob diese Ziele dann vielleicht auch wirklich das alles enthalten, was wir brauchen. Mhm. Also ich meine, ich tue jetzt mal so einen Fantasie-Algorithmus mir vorstellen. Angenommen, du hast deinen tollen Supercomputer, der dir alles ausrechnen kann und du sagst ihm, hey Supercomputer, also ich hätte, hier ist diese quasi Wunschliste meiner, oder geschätzte Wunschliste von Bedürfnissen, die wir morgen befriedigen müssen, diese Güter brauchen wir alle und ich hätte gerne, dass du mir ausrechnest, wie du das mit den wenigsten Arbeitsstunden, das ist quantitativ, Arbeitsstunde kann ich messen und sagen wir den wenigsten CO2-Emissionen kann ich auch messen, machst, dann rechnet dir das diese Computer vielleicht aus und dann wirst du vielleicht wirklich etwas finden, wo sozusagen die Arbeitsstunden sehr niedrig sind und die CO2-Emissionen sehr niedrig sind, weil sie beide sehr anstrebenswerte Dinge sind. Mhm. Nur vielleicht kann es dann passieren, dass zum Beispiel du die ganze Arbeit machen musst, weil du irgendwie eine sehr wichtige Schlüsselfunktion hast oder ein sehr gutes Wissen hast und ich habe das vielleicht nicht und tue dann gar nicht arbeiten. Dann ist sozusagen in meiner Zielfunktion auch nicht abgebildet gewesen, ob die Arbeit vielleicht gleich verteilt sein soll. Wäre ja auch irgendwie ein Ziel, das man haben könnte. Mhm. Kann man auch darüber debattieren, ob man das möchte. Ich meine, vielleicht ist einem das auch egal. Vielleicht ist das ja in Ordnung. Mhm. Und da muss man dann zurückgehen und sich fragen, naja, war jetzt meine Zielfunktion gut, wenn ich gesagt habe, hey, wir wollen sozusagen wenig arbeiten und wir wollen wenig CO2-Emissionen. Ich habe aber dem Algorithmus nicht gesagt, dass es sozusagen fair aufgeteilt sein muss. Mhm. Könnte ich jetzt natürlich zurückgehen und sagen, okay, na gut, dann tue ich halt noch ein Argument rein. Aber wer sagt mir denn, dass diese drei Dinge dann sozusagen alles abdecken? Vielleicht gibt es ja noch andere Ziele, die sozusagen erreicht werden müssen. Also man kann wirklich viel machen, das ist eine gute Sache. Man kann da viel rausholen, man kann, denke ich, auch wirklich zeigen, wie man gut und effizient plant, aber nichtsdestotrotz, die Inputs für diese Algorithmen werden immer was Soziales sein. Und da, glaube ich, ist natürlich dann auch, wo der Teufel im Detail steckt, wo vielleicht auch Missbrauch passieren kann, vielleicht oder vielleicht auch einfach nur Fehler. Vielleicht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr komplizierten Algorithmus habe, ist es auch leicht, irgendwas zu übersehen. Also vielleicht, wenn ich einfach nicht dran gedacht habe, dass das jetzt irgendwie fair verteilt sein sollte, dann spuckt der Algorithmus irgendwie einen Plan aus, wo ich überhaupt nicht arbeiten muss und du machst die ganze Arbeit. Mhm. Das muss nicht mal mit böser Absicht geschehen. Das kann auch sozusagen durch Unachtsamkeit geschehen. Aber man muss sich jetzt sehr genau überlegen, wenn man plant, was man sozusagen, es ist wie ein bisschen wie mit dem Genie, oder? Was man sich dann wirklich wünscht, das sollte man sich genau vorher überlegen. Mhm. Und das hat dann halt auch sehr, sehr klare Konsequenzen für die Outcomes dieser Planungen, was man sozusagen von ihnen verlangt.
Mhm. Ja, das ist so ein allgemeines Problem mit Algorithmen, dass man gerne vergisst, dass das halt an sich natürlich ein technischer, mathematischer Vorgang ist, aber halt, was dann, also wie das dann funktioniert, immer auch von sozialen Kriterien abhängt. Natürlich. Das ist schon interessant. Aber generell würdest du sagen, ist es auf jeden Fall möglich, mit den technischen, also das, was wir jetzt technisch haben, Ressourcen und Produkte und Grundbedürfnisse weniger ungleich zu verteilen in dieser Gesellschaft?
Also ich bin absolut überzeugt, dass das möglich ist. Also das mit der Gleichverteilung ist auch zum Beispiel etwas, das kann man zum Beispiel quantitativ fassen, wenn man das möchte. Das könnte man einem Algorithmus sozusagen mitgeben. Mir ist eine Gleichverteilung von, weiß ich nicht, Arbeitsstunden zum Beispiel wichtig. Also das ist auch etwas Quantifizierbares und das könnte man ja mit reinnehmen. Also man muss sich halt immer sehr bewusst sein, was man da abbildet. Und ich denke, wenn wir sozusagen eine ganze Gesellschaft der Planung haben, dann wird es wahrscheinlich auch viele Leute hoffentlich geben und nicht nur ganz wenige, die sich mit dieser Planung auseinandersetzen. Und dann wird man hoffentlich auch ein gutes Gefühl dafür entwickeln, was da die Fallstricke sind. Aber ja, also man kann sicherlich auch zum Beispiel so Dinge wie Gerechtigkeits- oder Gleichverteilungsverbindungen in diese Planung mit aufnehmen. Oder man soll wahrscheinlich sogar.
Ja, und am Ende deines Beitrags fängst du ja so eine Liste an mit Beispielen. Mhm. Und daran finde ich eigentlich ganz gut, also so Beispiele, die Vorbilder sein können für wie so eine gerechtere Planung oder wie eine Planung, die eine gerechtere Gesellschaft hervorbringt, aussehen könnte. Und daran finde ich halt gut, dass, weil das eine ist halt so, Modelle zu entwickeln, die natürlich die Vorstellungskraft anregen können, aber halt theoretisch bleiben, solange sie nicht ausprobiert werden. Ja. Und im Ausprobieren kommt man dann ja ganz oft nochmal auf Dinge. Also natürlich versucht man, alle technischen, philosophischen und moralischen Fragen so gut wie es geht vorher zu beantworten. Aber wie das dann wirklich ausschaut, weiß man meistens erst, wenn es gemacht wird. Und deswegen ist es dann vielleicht auch so, dass dann manche sagen können, ja, aber es ist ja bloß eine Idee oder so. Und an deiner Liste ist halt interessant, dass das Beispiele sind, die bereits existiert haben oder noch existieren. Und Beispiele für beschreibst du, dass den Stromsektor in Österreich bis 2001, das ist ein Beispiel für einen Grundbedarf. Und dann beschreibst du den Nierentausch in den USA, glaube ich, vor allem, für ein Beispiel für ein knappes Gut. Und vielleicht können wir zum Schluss noch ein bisschen drüber reden, oder du, über wie das funktioniert hat oder wie das funktioniert und warum das so ein gutes Beispiel ist, um sich daran zu orientieren. Also einerseits, vielleicht fangen wir an mit dem Stromnetz, weil das ist eher auch dein Steckenpferd sozusagen. Und das interessiert mich nochmal ganz besonders, weil es da darum geht, möglichst viele Menschen zu versorgen.
Also das Stromnetz ist eigentlich ein, finde ich, sehr klassisches Beispiel. Heutzutage sagen ja viele Menschen, dass alles in unserer Gesellschaft wäre durch Märkte organisiert. Mhm. Und das hat eigentlich die längste Zeit für Energie und Strom in den meisten Staaten nicht gestimmt. Mhm. Also tatsächlich, wenn man so zurückgeht, die allermeisten Staaten sehen eigentlich, sage ich mal, den Strom- und Energiesektor als etwas strategisch Wichtiges. Die haben das meistens nicht unbedingt gemacht, weil sie irgendwie jetzt ausschließlich progressive Staaten waren, aber generell die Kontrolle über Energie zu behalten, ist vielen Staaten auch wichtig, immer schon gewesen. Also auch schon natürlich zu Zeiten von Kriegswirtschaften und allem kann man viel darüber nachdenken, aber die meisten Staaten waren bis in die 90er und frühen 2000er eigentlich in den Stromsektoren, das waren Staatsbetriebe. Mhm. Also auch Österreich ist da ein Beispiel, aber fast ganz Europa, das ist erst durch die EU gekommen, dass man da um 2000 rum die Stromsektoren liberalisiert hat. Davor gab es meistens pro Land einen großen Energieversorger. Die waren jetzt auch nicht so, dass sie den Strom gratis hergegeben haben. Aber das Ziel der meisten Energieversorger war eigentlich meistens nicht, besonders große Profite zu schreiben, sondern halt irgendwie halbwegs profitabel zu sein und eine günstige Stromversorgung des Staates halbwegs zu garantieren. Und man kann jetzt über vieles reden, aber es war bestimmt nicht unmöglich, Österreich bis in die 2000er mit Strom zu versorgen. Und es wurde immer schon eigentlich Österreich durch einen nicht streng profitorientierten Staatsbetrieb versorgt. Also das zeigt schon einmal, dass es nicht unmachbar ist, weil das ja schon funktioniert hat. Kann jetzt auch viel darüber reden, ob es da nicht vielleicht Probleme gegeben hat. Also das kann ich auch tatsächlich...
Zum Beispiel?
Naja, also viele Leute haben diese Staatskonzerne auch als sehr kostenintensiv beschrieben. Also ich glaube, dass es schon auch so war, dass auch heute ist das noch so, aber damals war das sicherlich noch extremer, dass zum Beispiel die Löhne sehr hoch waren und sozusagen, wenn man in diesen Staatsbetrieben war, da konnte man vielleicht viel besser quasi verdienen als in anderen Sparten der Gesellschaft, wo die Frage jetzt natürlich war, ob die Leute dort alle irgendwie jetzt viel wichtigere Arbeit gemacht haben. Sicherlich wichtige Arbeit, aber also da waren, glaube ich, typischerweise die Personalkosten schon sehr hoch. Und
aber das ist doch allgemein so in staatlichen Betrieben, dass die hohe Personalkosten haben.
Oder? Das wird auch oft als Grund genommen, warum man das liberalisieren soll, sozusagen.
Ja, genau. War das dann der Grund der Liberalisierung 2001?
Das ist ein bisschen schwierig, einheitlich zu sagen. Also das war eine sehr große EU-Direktive und ich bin mir sicher, dass das ein Mitmotivator war, aber das war, denke ich mal, der Zeitgeist, kann man sagen, dass so Strommärkte geschaffen werden sollen. Mhm. Und die Hoffnung war natürlich schon, dass sozusagen der Konkurrenzdruck zwischen den Stromfirmen dazu führt, dass sozusagen Überzahlungen oder so weniger werden. Also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad muss man jetzt fairerweise sagen, hat das auch funktioniert. Also ich glaube, die österreichischen Stromversorger haben relativ hart eingespart in den 2000ern. Und ich glaube schon auch, dass das sozusagen zunächst mal ein wenig billiger für den Konsumenten wurde. Mhm. Also das sind schon Einwände, die man auch irgendwie fair sehen muss. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, mit all den Problemen, die es gegeben hat, ist Österreich gut mit Strom versorgt worden über lange, lange Zeit. Und das war absolut machbar. Also es ist klar. Und wie gesagt, der Stromsektor in Österreich war lange Zeit nicht profitorientiert.
Also man kann halt nicht sagen, okay, Österreich ist jetzt besser mit Strom versorgt, seit es marktorientiert organisiert
genau,
ist.
Genau, das kann man nicht sagen. Ich glaube, man kann auch nicht sagen, dass es schlechter ist. Also ich glaube, es ist im Wesentlichen einfach gleich geblieben, weil es hat vorhin eigentlich ausgezeichnet funktioniert und es funktioniert jetzt auch ausgezeichnet. Also die Versorgungssicherheit ist in Österreich ja wirklich sehr gut gegeben eigentlich. Mhm. Also von daher kann man jetzt auch schwierig sagen, das eine Modell ist strikt gut und strikt schlecht, aber auf jeden Fall haben beide funktioniert. Das ist ja auch etwas, was man so mitnehmen kann. Ja.
Sonst ist es natürlich ein Beispiel für eine zentrale Planung.
Es ist absolut ein Beispiel für eine zentrale Planung. Es ist auch, finde ich, ein sehr interessantes Beispiel, weil jetzt überlegen wir uns vielleicht auch noch einen Aspekt, den ich gern rauspicken möchte. Mhm. Ich frage mich oft, angenommen, wir haben so einen von mir aus zentralen oder von mir aus auch dezentralen, sagen wir mal, anarchistischen Stromkonzern oder so, wenn es sowas geben mag. In Österreich, auch wenn das nicht profitorientiert war, hat man eigentlich immer für den Strom etwas verlangt. Du musstest immer etwas zahlen. Die Idee war, das sollte nicht zu hoch sein, aber es sollte etwas gezahlt werden. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich das in einer freien Gesellschaft gut oder schlecht fände, wenn der Strom gratis wäre. Weil, also da wären wir wieder bei den Anreizen. Natürlich möchte jetzt niemand Strom einfach so verschwenden. Aber vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn es irgendwie quasi irgendwie spürbar wird, dass sozusagen viel Strom verbrauchen. Das ist ja auch irgendwie für unseren ökologischen Fußabdruck keine gute Sache. Also ich bin da selbst sehr unentschlossen, ob sozusagen der Strom ein Gut sein sollte, das quasi gratis hergegeben werden sollte. Ich meine, es ist unbestritten, es muss irgendwie leistbar sein für alle und es darf nicht so etwas wie Energiearmut herrschen. Aber sollte er gratis sein? Ich weiß es nicht.
Ja, also das mit dem Geld dazu, also ob das jetzt zum Beispiel gar nicht mehr existiert oder so, das weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Ja. Weil ich finde Geld an sich, also natürlich entstehen daraus allerlei Probleme. Gleichzeitig finde ich, es ist eine crazy Erfindung der Menschen. Absolut. Also wow, ich meine, Schulden über Schulden, sich so ein ganzes Wirtschaftssystem aufzubauen, irgendwie über kurz oder lang. Wow, das ist auch einfach mal eine Errungenschaft der Imagination irgendwie. Aber jetzt mal unabhängig davon, wäre ich glaube ich schon dafür, dass das kostenlos ist, weil gratis heißt ja nicht unbedingt, dass man dann verschwenderisch sein muss. Also, weil ich dann hoffe, also dass dann gleichzeitig, wenn man die Wirtschaft umbauen würde, dass das natürlich auch mit sozialen und kulturellen Veränderungen einhergeht und durch die Klimakrise, die ja überhaupt nicht weggehen wird und immer da sein wird, die sich dann auch nochmal auswirken würde, während dieses Umbaus, dass dann auch kulturelle Entwicklungen mit einhergehen, die trotzdem, also selbst wenn das verfügbar ist, weil das einfach als Grundbedürfnis anerkannt ist, dass Menschen Strom brauchen, dass man sich trotzdem bewusst ist, wie privilegiert es überhaupt ist, Strom zu haben und dass Strom eine knappe Ressource ist, keine unendliche Ressource. Und dass wir in Zeiten der Klimakatastrophe überhaupt die Möglichkeit haben, Strom zu haben und ein Netzwerk, das nicht die ganze Zeit zusammenbricht und durchgehend Strom zu haben, also falls das überhaupt der Fall sein wird, weil ich habe da sehr pessimistische Aussichten, dass man da dann schon auch irgendwie trotzdem das wertschätzen kann und dann trotzdem sagt, okay, wir sparen, aber jetzt halt nicht so, es ist irgendwo Krieg und jetzt anstatt, dass man irgendwie versucht, das politisch zu lösen, dass zum Beispiel eine Stromknappheit ist, wird das abgewälzt auf das Individuum, das nicht, weil wir haben ja dann eine sozialistische Organisation, die eben auch politische Lösungen der Stromversorgung bereitstellt, aber das halt auf so einer also da sehe ich halt eher den kulturellen Aspekt. Und ich glaube halt, dass wir das eh nicht hinkriegen ohne, also wir kriegen sicherlich keine gesellschaftliche Veränderung hin ohne eine kulturelle Veränderung, also wie wir uns als Menschen verstehen und wie wir mit unseren Ressourcen umgehen und so. Weil letztendlich geht es ja auch gar nicht so sehr, zum Beispiel auch gerade bei Geld, geht es ja nicht so sehr um Geld, sondern es geht ja eigentlich um Ressourcen. Also eigentlich müssten wir uns viel mehr die Frage stellen, welche haben wir, wie viel davon haben wir und wie wird das so genutzt, dass eben alle genug zu essen haben, ein Dach über dem Kopf, bla bla bla, und zusätzlich vielleicht noch irgendwas, was das Leben noch zu was Besonderem macht, hinaus über das eigentliche Überleben, das tägliche. So. Deswegen glaube ich, wäre ich jetzt ad hoc eher auf dieser Seite, aber ich verstehe natürlich deinen Gedanken.
Also ich finde es auch sehr legitim, einfach zu sagen, Grundbedürfnisse müssen gratis verfügbar sein. Und ich denke, man kann durchaus Elektrizität und Strom heute als so wie ein Grundbedürfnis sehen.
Ja, ja, ich meine, irgendwie müssen wir unsere Smartphones laden. Und zum Schluss dann eben noch das andere Beispiel für ein knappes Gut. Und da führst du den Tausch von Nieren an, also halt wenn jemand eine Niereninsuffizienz hat und braucht eine neue Niere oder sie, dass es da eigentlich schon ein System gibt in den USA, ich weiß gar nicht, wie das in Europa ist, klär mich bitte auf, dass quasi, also wenn du magst, das dafür sorgt, dass eben Menschen, die das brauchen, dann auch bekommen, insofern das quasi kompatibel ist. Wie funktioniert das und ist das übertragbar auf andere knappe Guts?
Also, ich weiß, es am Wollen scheitert es nicht. Ich weiß nicht, ob ich dich für Europa aufklären kann, weil ich es nämlich selbst nicht genau weiß, aber vielleicht einen Schritt zurück. Ja, der Nierentausch, das ist ein Beispiel, das vielleicht zunächst irgendwie bizarr klingen mag. Wenn man den Namen hört, hat aber einen sehr ernsten Hintergrund. Und ist auch etwas, was in der wirtschaftswissenschaftlichen Debatte sehr stark debattiert wurde. Es gab nämlich, da wären wir wieder bei so Dingen wie der Tragedy of the Commons. Mhm. Es gab in den Wirtschaftswissenschaften eine starke Auffassung, dass sozusagen das Verteilen von knappen Gütern eigentlich nicht wirklich funktioniert, wenn diese Güter nichts kosten. Mhm. Da wären wir auch vielleicht wieder bei der Stromverschwendung und so. Also das war so, würde ich mal sagen, einer der klassischen Auffassungen in den Wirtschaftswissenschaften. Und es gab jetzt unlängst einen Nobelpreis an Al Roth, der sogenannten Moneyless Mechanism Design gemacht hat. Das ist im Endeffekt der Überbegriff dieser Forschungsrichtung, und die sind draufgekommen, dass tatsächlich ein extrem knappes und wichtiges Gut, nämlich Transplantationsorgane, heutzutage bereits geldfrei gemanagt werden. Und das ist ja auch nicht überraschend, denn also ich glaube, es ist wirklich in jedem Staat der Welt so, dass es illegal ist, Organhandel zu betreiben. Mhm. Wir haben große moralische Bedenken. Ich glaube, ich muss nicht erklären, warum, warum jemand nicht einfach seine oder andere Organe verkaufen darf. Mhm. Umgekehrt gibt es viel zu wenig Spenderorgane, tendenziell, und es gibt viel mehr Leute, als das brauchen. Also wir haben ein klassisches Beispiel von knappen, lebenswichtigen Dingen, die irgendwie verteilt werden müssen. Und es ist jetzt dann sehr genau angeschaut worden, wie das in den USA funktioniert. Und in den USA gibt es, also ich glaube, das ist auch in Europa nicht anders, wird die Verteilung von Spenderorganen über Transplantationsmedizinorganisationen gestaltet. Mhm. Also das sind im Wesentlichen professionelle Leute, halt eben Medizinerinnen, die die Entscheidungen letztlich treffen, wer dann diese Organe bekommt. Und die machen das auch nicht, indem sie Geld dafür, also ich meine, sie haben einen bezahlten Job, aber sie bekommen nicht irgendwie mehr Geld, wenn sie jetzt ein Spenderorgan vergeben, sondern sie machen das eigentlich ehrenamtlich und nach Kriterien, wie zum Beispiel, wie kompatibel sind die Spender, wie wahrscheinlich ist das, dass diese Spende durchgeht, aber auch nach ganz banalen Dingen, wie zum Beispiel, wie nah die Spender aneinander wohnen. Und im Fall des Nierentausches ist es nochmal etwas komplexer, weil da gibt es relativ viele Lebensspenden, weil man ja mit einer Niere auch überleben kann und man zwei davon hat. In fast allen anderen Organspenden geht es eigentlich immer um Unfallopfer, die dann kurz vor dem Ableben diese Organe sozusagen entnommen bekommen. Aber bei den Nieren ist das nicht so. Allerdings ist es so, dass also es gibt relativ viel Spendenbereitschaft, weil wenn ich vielleicht mit einer Person, die mir sehr wichtig ist, mein Partner möglicherweise braucht eine Niere, dann gibt es oft Leute, die bereit sind, dieser Person das zu geben. Allerdings üblicherweise nur dieser Person, das ist, weil ich eine starke Bindung zu dieser Person habe.
Ja.
Und es ist aber oft so, dass aufgrund von medizinischen Kriterien, ähnlich wie Blutgruppen, ich vielleicht meinem Partner meine Niere nicht spenden kann.
Ja.
Und dann liegt eben der Gedanke nahe, dass wenn vielleicht zwei Spender-Empfänger-Pärchen dasselbe Problem haben und vielleicht könnte ich meine Niere jemand anderem geben und der Partner dieser Person könnte meinem Partner seine Niere geben, jetzt medizinisch gesehen, dann könnten wir ja die Nieren sozusagen tauschen.
Ja.
Das ist, was man mit dem Nierentausch meint. Und es stellt sich dann halt heraus, wenn es sehr, sehr viele solche Spenderpärchen hat, dann gibt es unter Umständen unterschiedliche Tauschkonstellationen, die machbar wären und unter Umständen in der einen Konstellation geht vielleicht das eine Pärchen leer aus und in einer anderen Konstellation das andere Pärchen. Also das ist ja auch wieder eine Verteilungsfrage letztendlich, die da gelöst werden muss und auch wird. Und in den USA gibt es eben dieses Nierentauschsystem, wie sich das nennt, wo nach einem Kriterienkatalog, wenn ich einen Tausch, also einen Nierenspende- und empfangbedürftiges Pärchen habe, dann kann ich mich bei einem Transplantationsmediziner anmelden, der quasi macht eine genaue Untersuchung, tut medizinisch genau erfassen, was die Parameter sind und meldet bei diesem Tauschsystem sozusagen dieses Pärchen und dann wird tatsächlich mit einem Algorithmus auch anhand von vorgegebenen Kriterien, wie eh ganz ähnlich wie ich schon gesagt habe, hauptsächlich medizinisch, aber auch Abstand und ein paar wenige soziale, wie zum Beispiel minderjährige Patientinnen werden bevorzugt, wird dann tatsächlich errechnet, wer wem spenden darf. Und so wird dann diese Verteilungsfrage gelöst. Und das ist, finde ich, ja auch recht beachtlich, weil da geht es schon um Leben und Tod.
Ja.
Und es wird verteilt und es wird ohne Geld gemacht. Und es wird so gemacht, wie man eben versucht, das Beste rauszuholen. Und auch hier haben wir wieder eine ganz klare quantitative sozusagen Zielsetzung. Die Zielsetzung ist zunächst einmal die maximale Anzahl an erfolgreichen Spenden zu haben. Das ist das Ziel des Systems und das versuchen sie mit diesem System nach oben zu bringen. Ich nehme an, dass es in Europa ähnlich funktioniert, aber ich muss wirklich sagen, ich weiß es nicht. Ich bin kein Experte für den Bereich und das ist auch etwas sehr Spezifisches, weil, naja, ich meine, Transplantationsmedizin, was soll ich sagen?
Ja, aber trotzdem voll das interessante Beispiel dafür, wie das eben funktionieren kann, ohne profitorientiert zu sein und dabei auch noch Leben zu retten. Das ist schon ziemlich cool.
Ja, also mich hat das auch sehr beeindruckt, als ich das erste Mal gelesen habe. Und es ist auch, finde ich, interessant, weil, also wie gesagt, das ist ein extrem gut studiertes System, auch in den Wirtschaftswissenschaften und meiner Meinung nach in der Linken ein bisschen unbekannt eigentlich, weil das eher so, ja, keine Ahnung, also das wird halt von so eben von Medizinern und so ganz klassischen Wirtschaftsprofessoren angeschaut.
Ja, voll cool. Ja, super. Ich glaube, es braucht eben mehr auch so Transfer von Wissen aus anderen Fächern und Gebieten in die sozialen Bewegungen hinein oder in die Linke hinein. Gibt es am Schluss noch irgendwas, was du noch gerne erwähnen möchtest?
Ja, danke für die Möglichkeit. Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand die Möglichkeit findet, meinen Text zu lesen, das ist tatsächlich auch ein bisschen als offener Text gedacht, weil wir hier schon über die Sammlung von Beispielen geredet haben. Es ist tatsächlich so, dass ich glaube, es wäre super, wenn diese Sammlung größer werden würde und ich bin da immer auf der Suche. Also ich bedanke mich auch sehr für den Beispiel des Mila Supermarktes, den hatte ich noch gar nicht in Erinnerung und der wird sicherlich auch auf meine Liste kommen. Und in diesem Sinne auch ein Aufruf an das Publikum. Ich bin auf der Suche nach Beispielen von, ich sage einmal, gemeinwohlorientierter Planung, nicht notwendigerweise anarchistisch oder kommunistisch oder sozialistisch, aber natürlich auch gerne, die bereits zurzeit existiert. Wenn euch solche Beispiele einfallen, bitte, bitte meldet euch bei mir. Das würde mich sehr, sehr freuen, diese Liste zu erweitern und vielleicht irgendwann mal eine richtig schön lange, beeindruckende Liste zu finden. Vielleicht gibt es ja da noch mehr Ideen, die auch ihr teilen könnt oder wollt. Und die zweite Liste, es gibt tatsächlich zwei Sammlungen, die ich da habe, ist, was ich auch sammle, ist sozusagen Einwände, warum eine utopische oder befreite Gesellschaft nicht möglich sein kann. Damit wir dann wissen, worüber wir diskutieren müssen und was man entkräften müsste. Also auch hier, wenn jemandem etwas einfällt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich kontaktiert und wir zusammen längere und genauere Liste an sozusagen Problemen zu lösen und Lösungen für diese Probleme finden können.
Und wie können sich die Menschen bei dir melden?
Am besten wahrscheinlich einfach über meine Universitäts-E-Mail-Adresse. Ihr könnt mich auch googeln unter Claude Klöcklich. Bin an der Universität für Bodenkultur tätig und habe dort auch die E-Mail-Adresse claude.klöckl@boku.ac.at. claude.klöckl@boku.ac.
Okay, ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes.
Oh ja, das wäre super.
Vielen, vielen Dank, dass du heute mit mir gesprochen hast. Für mich persönlich ist es voll die interessante Einführung gewesen, die erste Antworten gibt und gleichzeitig neue Fragen stellt und sicherlich eher ein Anfangspunkt für mich auch darstellen wird in der ganzen Debatte rund um, wie man das wirklich konkret alles organisieren kann, weil ich auch der Meinung bin, dass wir einfach vielleicht dieses Bilderverbot, das dann doch irgendwie herrscht, abschütteln sollten, um nicht vorzuschlagen, ein Beispiel und das ist es dann, das muss es dann sein, sondern viele verschiedene Beispiele, um mal drauf zu kommen, also könnte es sein und vielleicht kann man da noch was machen und das dann wirklich auch irgendwie versuchen auszuprobieren und so. Und ich finde eben dein Text gibt da schon ziemlich gute Einblicke, wie das halt, was möglich sein kann, also wirklich ganz konkret. Also danke und danke auch, dass du dieses Born ausgehalten hast, beziehungsweise alle HörerInnen da draußen. Ich hoffe, ich kann das da irgendwie ein bisschen abmildern in der Postproduktion. Ja, also dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über PayPal einmalig zu spenden oder per Ko-fi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die MusikerInnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und Ermessen. Hab's euch in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.